Kompaktverbot. Jetzt droht Nancy Faeser ein Untersuchungsausschuss. Weshalb die Innenministerin vielleicht sogar ins Gefängnis muss, erfahren Sie bei Auf 1. Menschenversuche für Pharmaindustrie. Karl Lauterbach will riskante Herzmedikamente für unsere Kinder jetzt sogar regelrecht erzwingen. Und Agenda 2030. Noch müssen wir es nicht essen, aber umstrittenes Laborfleisch liegt schon bald in britischen Supermärkten. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Biden ist weg, Harris kommt. Darauf dürfte es hinauslaufen, wenn die Demokraten im August ihren Präsidentschaftskandidaten offiziell bestimmen. Die Unterstützungsmaschine für die heutige Vizepräsidentin Kamala Harris läuft bereits an. Doch wer steht hinter der bislang völlig farblosen Politikerin? Denn wer kandidieren darf, ist letztlich eine Frage des Geldes, das für den Wahlkampf zur Verfügung steht. Und Geld hat dieser Mann jedenfalls genug. Alexander Soros, der gegenwärtige Kopf des Soros-Finanzimperiums, hat zusammen mit seinem Vater George bereits angekündigt, Harris zu unterstützen. Auf dem Kurznachrichtendienst X schrieb er, sie ist die beste und qualifizierteste Kandidatin, die wir haben. Mit Reid Hoffman hat sich auch bereits ein weiterer milliardenschwerer Großspender auf die Seite der Vizepräsidentin geschlagen. Der LinkedIn-Gründer tritt regelmäßig auf dem Weltwirtschaftsforum von Klaus Schwab auf und hat mindestens 4-mal die Bilderberg-Konferenz besucht. Unterstützung für die Demokratin signalisierte auch die einflussreiche Lobbygruppe Emily's Liste, die in der Vergangenheit stets große Summen für Kandidaten sammelte, die das sogenannte Recht auf Abtreibung unterstützten. Ebenfalls zu den Unterstützern von Harris dürfte die Plattform ActBlue gehören. Also jene Organisation, die von dem Trump-Attentäter Thomas Matthew Crooks unterstützt wurde. Nach eigenen Angaben gingen dort seit Sonntagabend rund 50 Millionen Euro ein. Voraussichtlich in dieser Woche beginnt das juristische Tauziehen um das Kompaktmagazin. Ein Team von Anwälten will vor dem Bundesverwaltungsgericht gegen das Verbot der oppositionellen Zeitschrift klagen. Entscheidend ist dabei vor allem der Eilantrag, mit dessen Hilfe Kompakt bis zum Abschluss des Verfahrens wieder erscheinen könnte, sofern das Gericht in Leipzig zustimmt. Doch auch der Protest gegen die Illegalisierung der Zeitschrift geht weiter. Bereits am Freitag demonstrierten in Dresden hunderte Menschen auch für die Pressefreiheit. Mit ihrem Protest konfrontierten sie auch Bundeskanzler Olaf Scholz, der sich auf Wahlkampftour in der sächsischen Landeshauptstadt befand. Die Rede des SPD-Politikers wurde mit Rufen wie »Hau ab« immer wieder unterbrochen. Scholz selbst hatte sich bislang nicht zum Angriff auf die Pressefreiheit geäußert. Das Kompaktverbot war jedoch von SPD-Innenministerin Nancy Faeser verhängt worden. Die sozialdemokratisch geführte Landesregierung in Brandenburg hatte die nach Ansicht von Juristen grundgesetzwidrige Entscheidung umgesetzt. In Bremen demonstrierte ebenfalls Ende vergangener Woche eine Gruppe von Muslimen gegen das Verbot der durchaus islamkritischen Zeitschrift. Mittlerweile gerät Faeser jedoch in Erklärungsnot. So erstattete Kompakt-Chefredakteur Jürgen Elsässer Anzeige wegen Verrat von Dienstgeheimnissen. Grund ist, dass Systemmedien und offensichtlich ein Antifa-Fotograf im Vorfeld über die Razzia informiert war. Und mittlerweile erfuhr Auf 1, vielleicht noch in diesem Jahr muss sich Faeser vor einem durchaus mächtigen Gremium verantworten.
Der Landtag in Potsdam. Noch in diesem Jahr könnte der Kompaktskandal auch die Abgeordneten beschäftigen. Ein Untersuchungsausschuss sei unumgänglich, sagt Vizepräsident Andreas Galau.
Spätestens dann, wenn im Oktober das Parlament sich konstituiert hat, wenn wir da auch umgehend einen Untersuchungsausschuss zu dem Thema einberufen müssen. Denn es ist völlig richtig, das, was hier im Grunde genommen auch in Brandenburg mit zu verantworten ist, das muss untersucht werden, das muss Konsequenzen haben und notfalls eben auch mit entsprechenden Strafanzeigen.
Und die kann es tatsächlich geben, denn ein Untersuchungsausschuss hat die gleichen Kompetenzen wie die Staatsanwaltschaft. Das Gremium kann Zeugen vorladen und auch vereidigen. Lügen würden als Meineid bestraft. Aufklären könnte der Ausschuss vor allem die Vorgänge in Brandenburg. Seit Ende Mai hatten die Behörden des Landes den Schlag gegen Kompakt vorbereitet und das auf höchster Ebene, wie aus diesen Unterlagen hervorgeht. Für den AfD-Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Christoph Bernd, steht fest.
Darum ist der Innenminister mit beteiligt, hat sich die Hände schmutzig gemacht, denn der ist der Chef des Verfassungsschutzes. Der Verfassungsschutz ist eine Abteilung seines Ministeriums. Aber auch der Ministerpräsident, der gibt die Richtlinien. Stübgen und Woidke haben hier daran gearbeitet, die Meinungsfreiheit, die Demokratie von oben anzugreifen.
Der Wahlkampfauftakt der AfD am vergangenen Freitag. Auch hier ging es in den Reden um das Kompaktverbot. Für den Landesvorsitzenden René Springer war Fesers Entscheidung ein Angriff auf die Werte der Aufklärung.
Und das ist besonders beschämend vor dem Hintergrund, dass gerade wir Ostdeutsche ja eine Geschichte haben, die im Grunde mit der Einschränkung von Meinungs- und Pressefreiheit dazu geführt hat, dass Millionen Deutsche das SED-Regime hinweggefegt haben. Das war eines der Kernprobleme der DDR. Und jetzt wiederholen sich genau diese Ereignisse. Und da sagen natürlich die gelernten Ostdeutschen, das machen wir nicht mit.
Tatsächlich fühlen sich hier viele an den November 1988 erinnert. Damals verbot die DDR-Regierung die reformorientierte sowjetische Zeitung Sputnik. Die Entscheidung gilt als Katalysator für die Unzufriedenheit im Land.
Ist das schon Wahlkampf oder einfach der übliche Umgangston zwischen den politischen Parteien in Wien? In der vergangenen Woche enthielten sich Österreichs Grüne im EU-Parlament der Stimme. Dabei ging es um die jüngste Resolution zur Unterstützung der Ukraine. Nach Angaben des grünen Delegationsleiters Thomas Weitz sei der Text so wörtlich nicht mit der Neutralität vereinbar. Zugestimmt haben dagegen die Neos und teilen jetzt gegen ihre politische Konkurrenz aus. Gegenüber auf 1 sagte ein Parteisprecher, Zitat, die Resolution ist sehr wohl mit der Neutralität Österreichs vereinbar. Und zudem gab es am 29. Februar 2024 bereits eine wortidente Resolution zur Unterstützung der Ukraine im EU-Parlament, bei der übrigens auch der grünen Mandatar Thomas Weitz zugestimmt hat. Der Hintergrund des Streits? Die entsprechende Resolution verlangte von den Unterzeichnern der Ukraine, jede Art von Waffen zu liefern, ausdrücklich auch für jede Art von Einsatz. Das hätte wohl auch Angriffe auf russisches Staatsgebiet eingeschlossen. Außerdem wurde verlangt, dass die Mitgliedstaaten jährlich mindestens 0,25% ihres Bruttoinlandproduktes für Waffenlieferungen ausgeben. Noch vor wenigen Monaten galt sie als Hoffnungsträger des liberal-konservativen Lagers in der deutschen Parteienfamilie, die Werteunion. Doch die Neugründung des früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen zerstritt sich bereits unmittelbar nach der Gründung. Prominente Köpfe wie die Finanzexperten Markus Krall und Max Otte verließen das Projekt nur einige Stunden später. Nun musste Maaßen im Interview mit dem Nordkurier indirekt einräumen, die Partei rechnet bei den kommenden Landtagswahlen nicht mit einem einzigen Einzug. Wörtlich sagte er, im Vergleich mit dem BSW sind wir ein kleines Start-up. Laut dem einstigen CDU-Mitglied fehlten der Werteunion Spendengelder, Infrastruktur, Mitglieder und eine Präsenz in den Medien. Die Landtagswahlen wolle er vor allem dazu nutzen, seine Partei für die nächste Bundestagswahl bekannt zu machen. Beobachter bezweifeln allerdings, dass der Werteunion noch ein Einzug in den Bundestag gelingt, falls sie bereits bei den Landtagswahlen scheitert. Wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass Millionen Menschen trotz der Bedenken renommierter Wissenschaftler an eine Corona-Politik glaubten, die bis heute über 30 Millionen Todesopfer forderte? Laut dem Journalisten und Autor Oliver Janich liegt dies vor allem an der hierarchischen Verteilung von Wissen in unserer Gesellschaft. Je weiter die meisten Menschen von der Macht entfernt seien, desto weniger wüssten sie, was vor sich geht.
Man spricht ja gern von dieser Pyramide, ja, mit dem allsehenden Auge oben. Das wirkt so gespenstisch oder okkult, ist es auch. Aber in Wirklichkeit ist es ja die Struktur jeder Organisation, die ist hierarchisch aufgebaut und einer ist ganz oben und weiß alles. Das Entscheidende ist, wir haben dann verschiedene Stufen nach unten. Und je weiter es nach unten geht, desto weniger wissen die Leute Bescheid. Das heißt auch, dass auf jeder Stufe die Lüge eine andere ist. Das heißt, viele Menschen fragen sich ja, warum machen da so viele mit? Und das kann man vielleicht an einem Beispiel ganz gut erklären. Bei Covid zum Beispiel. Die Lüge für die Ärzte, die war einfach nur, die hilft. Die Impfung hilft. Die wissen nicht, dass sie an einem größeren Plan beteiligt sind, auf den wir gleich noch kommen. Und dann kommt oft noch dazu das Schmiermittel ist das Geld. Das Geld ist aber nicht das Motiv, das ist ganz wichtig, dass man das begreift. Also man hat den ersten Gag gegeben, neulich habe ich ein Interview mit einem gesehen, der hat gesagt, in seiner Praxis ein Amerikaner hat er das Impfen eingestellt und der verliert $2 Billionen im Jahr, weil er das Impfen eingestellt hat. Und der hat auch gesagt, viele Kinderärzte könnten ohne Impfen gar nicht überleben. So, das ist das Schmiermittel und die wissen aber nicht, dass sie an irgendeiner Verschwörung beteiligt sind. Aber die ganz an der Spitze, da haben wir es mit dem ultimativen Bösen zu tun.
Werden unsere Kinder jetzt zu Opfern eines groß angelegten Medizinexperimentes? Und das alles nur, weil Karl Lauterbach es so will? Möglicherweise, denn der deutsche Gesundheitsminister will Minderjährigen jetzt riskante Herzmedikamente verordnen, angeblich nur zur Vorbeugung. In der letzten Bundestagssitzung vor der Sommerpause hat er den Entwurf des sogenannten Gesundes Herzgesetzes vorgelegt. Der Plan liegt auf eins vor. Demnach sollen bereits 5- und 6-Jährige künftig bei der Vorsorgeuntersuchung verpflichtend getestet werden und gar Statine erhalten. Das sind stark wirksame Cholesterin- und Lipidsenker. Doch es gibt auch Kritik an dem Experiment. Josef Hecken, Vorsitzender des gemeinsamen Bundesausschusses, sagt, Statine bei Kindern müssten eine absolute Ausnahme sein, wenn sonst keine anderen Mittel mehr angewandt werden können. Denn die Präparate führen zu Nebenwirkungen wie Diabetes, Muskelbeschwerden und Leberschäden. Doch Ärzte sollen die risikoreichen Medikamente nun unkritisch gesunden Personen verabreichen. Mit der neuen Regelung will Lauterbach letztlich eine 500 Millionen Euro pro Jahr bei der Therapie von Herzkrankheiten einsparen, wobei er die Kosten der Nebenwirkungen seines Planes natürlich nicht mit einrechnet. Die Profiteure der Neuregelung stehen bereits fest. Die Pharmaindustrie, also die Hersteller der Statine. Von einem völlig missratenen Gesetzesentwurf spricht AOK-Chefin Carla Reimann. Sie sieht hier wörtlich eine Staatsmedizin nach dem Rezept Pillen statt Prävention. Doch Lauterbachs Plan reiht sich ein in eine globale Entwicklung. Denn in den USA könnten Statine künftig sogar über das Trinkwasser verabreicht werden, ohne das Wissen der Menschen. 30 Millionen mehr Tote durch Corona-Maßnahmen und Impfungen. Das zeigt eine neue Studie. Allein 17 Millionen Todesfälle seien auf die Covid-Injektionen zurückzuführen. Weitere Ursachen seien Stress durch Lockdowns, medizinische Eingriffe wie mechanische Beatmung oder Verweigerung der Behandlung mit Antibiotika, heißt es in der Untersuchung von Dennis Rancourt, Joseph Hicke und Christian Linnert. Mit dem Titel Räumlich-zeitliche Variation der überhöhten Gesamtmortalität in der Welt während des Covid-Zeitraums 2020-23. Die Hauptursachen für die weltweit erhöhte Sterblichkeit sind demnach die Maßnahmen des öffentlichen Gesundheitswesens und nicht das Virus selbst. Die Stadt Bautzen war wohl das Symbol für politische Gefangene in der DDR. Im dortigen Zuchthaus, im Volksmund als gelbes Elend bezeichnet, saßen jene, die gegen das System aufbegehrt hatten. Am heutigen Montag schlossen sich erneut die Gefängnistore hinter einem Mann, dessen Aktivitäten der Politik wohl ein Dorn im Auge war. Der amerikanische Friedensaktivist Dennis Duval muss für eine mehrmonatige Haft ins Gefängnis der Stadt in der Oberlausitz. Nach Angaben des Auf1-Reporters vor Ort versammelten sich rund 20 Menschen, um den 82-Jährigen zum Gefängnis zu begleiten. Während einer Kundgebung vor der Justizvollzugsanstalt sangen sie Friedenslieder. Duvals sogenanntes Verbrechen? Im August letzten Jahres sprühte der langjährige Anti-Atomkriegsaktivist mit pinker Farbe den Schriftzug Atombomben-Tatort auf die Zufahrt des Fliegerhorstes Büchel. Da er die Geldstrafe für die Reinigung nicht zahlen wollte, muss er nun in Haft. In Deutschland begnügt man sich aber nicht mit dem Einsperren politischer Akteure. So wurde bekannt, dass die Ausländerbehörde den Aktivisten auch aus Deutschland ausweisen will. Und um die Forderung nach Frieden geht es unter anderem auch in unserem heutigen Meldungstelegramm.
Die Schweiz will offenbar ein Verbindungsbüro in Afghanistan eröffnen. Entsprechende Berichte bestätigte das Außenministerium in Bern. Offiziell gehe es um die Koordination von humanitären Projekten. Die Botschaft der Eidgenossenschaft in Kabul bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Die AfD in Thüringen ist am Wochenende in ihren Wahlkampf gestartet. Bei der Auftaktveranstaltung in Arnstadt forderte Spitzenkandidat Björn Höcke eine große überparteiliche Friedensbewegung. Zugleich versprach er unter anderem die Kündigung des Medienstaatsvertrages und das Verbot von Regenbogenfahnen an Schulen. Die AfD steht in den Umfragen derzeit auf Platz 1, ist jedoch deutlich von der absoluten Mehrheit entfernt. Die Ukraine hat Transitlieferungen des russischen Erdölexporteurs Lukoil gestoppt. Betroffen sind unter anderem mehrere Raffinerien in der Slowakei. Welche Auswirkungen die Entscheidung auf den Ölpreis innerhalb der EU hat, ist noch unklar. Die betroffenen Raffinerien verarbeiten zu 2/3 Öl aus Russland. Die Staaten Nordafrikas und der Sahelzone wollen ihre Anstrengungen gegen illegale Migration verstärken. Dies ist das Ergebnis einer Konferenz im libyschen Tripolis. Konkrete Maßnahmen wurden jedoch nicht vereinbart. Die Region ist die wichtigste Transitstrecke für illegale Migranten von Afrika nach Europa. Um den Anstieg sexueller Übergriffe in den Parks einzudämmen, will der Berliner Bezirk Pankow offenbar keinesfalls die Sicherheitsmaßnahmen erhöhen. Stattdessen sollen sogenannte Awareness-Teams eingesetzt werden. Offiziell heißt es zu den künftigen Einsätzen: Wir unterstützen alle parknutzenden Personen, insbesondere diejenigen, die Opfer von Diskriminierung geworden sind. Die beauftragte Firma besteht nach eigenen Angaben aus einem Team von Urbanisten, Kommunikations- und Sozialwissenschaftlern sowie Künstlern. Ziel sei es, öffentliche Räume in einer inklusiven Gesellschaft zu erhalten.
Großbritannien kommt der Agenda 2030 ein Stückchen näher. Denn in den dortigen Supermärkten wird demnächst Laborfleisch in den Kühlregalen liegen. Damit ist das Vereinigte Königreich das erste Land Europas, das Laborfleisch als Nahrung zulässt. Vorerst allerdings nur für Vierbeiner, wie die Zeitung The Guardian vor einigen Tagen schrieb. Während das Ministerium für Umwelt, Ernährung und Landwirtschaft das kultivierte Fleisch vom Konzern Meatly zuließ, steht der Konsum für den Menschen noch zur Prüfung aus. Dass die Kunstnahrung in naher Zukunft auch auf dem Speiseplan von Menschen steht, darf jedoch kaum bezweifelt werden. Bereits die vorherige britische Regierung hatte erwogen, die Zulassung von Laborfleisch für Menschen zu beschleunigen. Über Abnehmer darf sich Meatly allemal freuen. So ergab eine Studie der University of Winchester, dass 50% der Befragten ihren Tieren Laborfleisch verfüttern würden. 32% würden es gar selbst essen. Auch wenn Großbritannien als weiteres Land neben Singapur und Israel künstliches Fleisch auf den Markt bringt, regt sich anderswo Widerstand gegen die Pläne von Schwab und Co. So haben die US-amerikanischen Bundesstaaten Florida und Alabama kultiviertes Fleisch verboten. Als Grund gaben sie an, dass die Produkte eine Bedrohung für Viehzüchter sei. Zumindest bei Wahlkämpfen ist sie teilweise allgegenwärtig. Die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung. Egal welches Parlament gerade neu bestimmt wird, überall hängen ihre Plakate, auf denen praktisch ewiges Leben versprochen wird. Gelingen soll das mit massiven Investitionen in die Biowissenschaften. Doch die Partei ist keine Satire aus dem Transhumanismus, sondern meint es völlig ernst. Und so stellt sich die Frage, wer bezahlt die Kosten für eine derartige Präsenz? Denn nun wird deutlich, die stets gegenwärtige Partei hat offiziell so gut wie kein Geld. Das geht aus dem nun veröffentlichten Rechenschaftsbericht für das Jahr 2021 hervor. Damals firmierte die Gruppe noch unter der Bezeichnung Partei für Gesundheitsforschung. In dem Papier weist sie Beiträge ihrer angeblich 321 Mitglieder von exakt 0,0 Euro aus. Ein wohl einmaliger Vorgang für eine Partei in Deutschland. Auch die Landesverbände geben an, über keinerlei Einnahmen zu verfügen. Das heißt, nicht einen einzigen Cent nahmen sie etwa über Mitglieder, Spender und sonstige Quellen ein. Dem Rechenschaftsbericht zufolge verfügt die Partei auch über keinerlei Ausstattung einer Geschäftsstelle und über keine Darlehen. Lediglich sonstige Verbindlichkeiten in der Höhe von 1,30 Euro sind aufgeführt. Geld nimmt ausschließlich der Bundesverband ein und das praktisch nur über Spenden. 2021 waren es insgesamt 18.844,73 Euro. Hinzu kommen 14 Cent an sonstigen Einnahmen. Für die Jahre 2023 und 2024 liegen öffentlich noch keine Rechenschaftsberichte vor. Nach eigenen Angaben will die Organisation für den EU-Wahlkampf in diesem Jahr jedoch 29.000 354 Euro gesammelt haben. Die sogenannte LGBTQ-Agenda des Westens stößt in Afrika vielfach auf Unverständnis. Auch in Ghana, einem Land im Westen des Kontinents. Dort verabschiedete das Parlament erst zu Beginn des Jahres ein, wie es offiziell heißt, Gesetz über sexuelle Menschenrechte und Familienwerte. Es sieht verschärfte Strafen für Homosexuelle vor, die jedoch nach Angaben von Beobachtern in der Realität nicht verhängt werden. Nun droht dem Land neuer Ärger mit der selbsternannten internationalen Gemeinschaft. Auf 1-Redakteurin Cornelia Kirchweger berichtet exklusiv, warum Ghana nun im Clinch mit der Weltbank liegt.
Es geht darum, dass Ghana eine in Milliardenhöhe Schulden aufgenommen hat beim IWF und hat natürlich Schwierigkeiten, diese Schulden zurückzuzahlen und die Weltbank hat also bestimmte Bedingungen gestellt. Jetzt ist gerade im Februar einstimmig vom Parlament ein Gesetz verabschiedet worden, und zwar ein Familiengesetz in Ghana, wo gleichgeschlechtliche Beziehungen unter Strafe gestellt werden und auch wenn Familienangehörige, Mitarbeiter, Arbeitskollegen und so weiter darüber wissen und das nicht den Behörden melden, dann machen sie sich auch straffällig. Die Weltbank spricht von einer Diskriminierung dieser Community und der Präsident von Ghana hat sich geweigert, jetzt, bis jetzt hatte er Zeit, dieses Gesetz zu unterschreiben, obwohl das Parlament das einstimmig beschlossen hat.
Keine Lust auf Diversity? An einem Fördergymnasium in Flensburg konnten die Schüler anscheinend endgültig keine woke Indoktrination mehr ertragen. Als die Schule sogenannte Vielfaltstage ins Leben rief, meldeten sich von etwa 730 Gymnasiasten ganze 130 krank. Selbst die Organisatoren schienen sich über die plötzliche Epidemie nicht zu wundern. Zitat: Es ist erschreckend, aber nicht überraschend. Das Beispiel zeigt in einem kleinen Rahmen, wie machtlos die Behörden sind, wenn sich genügend Menschen einfach weigern, mitzumachen. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.